Einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Es ist der 1. und 2. November im Jahr, ist international der Sonntag der verfolgten Kirche. Wir haben jetzt den zweiten Sonntag im November. Dazwischen findet eine große Konferenz für die verfolgten Kirchen in Schönblick statt. Das hat jetzt die letzten Tage stattgefunden mit mehreren tausend Leuten, die sich in Deutschland treffen. Da ist der ERF dabei. Und wirklich gibt es Pastoren aus den verfolgten Ländern. Und wir dürfen das heute in unserer Gemeinde beleuchten, ein bisschen in die Mitte rücken, gemeinsam aktiv werden. Und ich möchte ein großes Danke dafür sagen. Ich darf euch Grüße bringen. Ich bin in mehrere Gemeinden heuer schon unterwegs gewesen. Ich versuche das am Freitagabend und Samstagabend durchzuführen, dass ich am Sonntag mit meiner Familie in meiner Gemeinde sein kann. Und habe immer wieder Gemeinden, Glaubensgeschwister, die sagen, bring doch Grüße mit von uns an euch. Herzliche Grüße von der Gemeinde aus Graz. Das ist das Haus Gottes, hat der Pastor extra ausgerichtet. Und im Einvernehmen darf ich auch immer wieder Grüße an die Gemeinden bringen, wenn es passt, von euch. Genau, bitte nächste Folie. 380 Millionen. 380 Millionen. Frauen, Männer, Kinder. Es ist für mich eine unvorstellbar große Zahl. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Die Staaten umfassen eine Zahl von 340 Millionen. Packt man Kanada nach oben drauf mit 40 Millionen, kommt man circa auf diese Zahl. Das ist kein Randthema. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist ein Wahnsinn. Und eins von sieben, schauen wir uns den vollen Saal heute an, es wäre auch prozentuell eine Zahl von uns, eine Handvoll von uns. Ich sage das jetzt spontan, erlebnispädagogisches, was ich erfahren habe letzten Samstag bei einer Abstimmung. Wir mussten durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah. Am Nachmittag wieder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man dachte, Herr, was tue ich damit? Ich bin dann so in eine Tiefe, in eine Ruhe reingegangen, mit dem im Hintergrund und habe dann wirklich für diese Frau, die siebte ist, jetzt gerade, ich habe sie dem Herrn gebracht. Also das ist ja immer wieder das, was ich erleben darf, im Alltag wirklich konkret auch für dieses Thema sensibel zu sein. Platz 1 ist leider Gottes die Tradition seit Jahrzehnten Nordkorea. Die haben einen Kim-Wahn, eine paranoische Diktatur, eine ganz leise Vertreibung. Da verschwinden unsere Geschwister, keiner weiß, leben sie, sind sie in den Lagern verschollen. Man hat da kaum Zugang, es gibt auch keinen Open Doors Partner, sonst haben wir in 70 Ländern Partner. Da wird von außerhalb hineingefunkt mit Radio-Nachrichten. Nächstes Bild bitte. Ich habe jetzt da die Liste mitgebracht von den Top 15, drei Länder haben wir gemeinsam ausgesucht, wo ich schon denke, dass man zu jedem Land auch heute im Gottesdienst vielleicht ein bisschen an Bezug, vielleicht einen Gedanken, etwas, was du dir selber mitnehmen kannst, herstellen können. Diese drei Länder sind am Platz 9 Iran, am Platz 13 Myanmar und am Platz 14 Mali. Ich beginne mit Mali, bitte nächste Folie. Mali ist im Westen Afrikas, ein Staat in der Subsahara, man sagt da dazu in dieser Sahelzone im Norden, Wüstengebiet im Süden, Savanne. Und das sind die Staaten seit wenigen Jahren, und es nimmt massiv zu, die wie ein Gürtel durch Afrika zieht. Da gehört Tschad, Niger, Nigeria, Sudan, Somalia, die gehören alle da dazu, vom Westen bis zum Osten hochrot. Eine massive Gewalt, die dringt da in die säkularen Medien durch mittlerweile. Es sind unsere Geschwister, bitte nächstes Bild, die in diesen Ländern massenhaft verfolgt werden auf barbarische Art und Weise. Mali ist da dieser eine Staat, wo wir dann auch aktiv werden können, dazu später mehr. Es ist prinzipiell eine säkulare Regierung, prinzipiell Religionsfreiheit. Das hört man in den Medien von Nigeria, prinzipiell, wir haben kein Problem mit Christen. Gell? Deswegen ist es ja so subtil Und Open Doors schaut da seit Jahren hin, dort, wo es wirklich zugeht. Was uns einfach immer wieder bewegt, sind trotzdem die fröhlichen Menschen, weil sie Jesus Christus haben. Nächstes Bild bitte. Was passiert denn dort? Das ist diese extreme Gewalt durch radikale Gruppen, die Dschihadisten, dazu gehören die Boko Haram, die Fulani-Gruppierungen, die wirklich zum Auftrag haben, Christen auszulöschen. Besonders leiden die Gruppen der Konvertiten, die nennen wir so, die zum christlichen Glauben konvertierten Menschen, sondern die Konvertierten, die auf unterschiedlichste Art die Verfolgung erleiden. Einerseits das Systemische durch die Dschihadisten, andererseits auch das Persönliche, das Familiäre, wem kann ich denn vertrauen? Also ein Vater, ein Bruder, der mir Böses will, weil ich Christ bin. Dann ist dort auch ein großes Thema die Schutzsteuer. Das ist das, was die Christen an die Muslime abführen müssen, meistens in der Höhe eines Monatslohns. Also ich habe da ein bisschen reingeschaut. 40 Euro verdient ein Mali-Arbeiter im Durchschnitt und das ist auch der Betrag, den er abführen muss. Geht auf den Koran zurück, aber im Alltag geht das in die Terroristenkasse. Das verarmt unsere Geschwister natürlich unglaublich. Nimmt ihnen die Existenz. Nächstes Bild bitte. Myanmar, keine 200 Kilometer Luftlinie von Chiang Mai entfernt. Chiang Mai, wo der Lhuka gerade ist. Ah, ja. Genau, der Nachbarstaat. Myanmar, ehemaliges Burma, verzeichnet 8% Christen, das sind bei den 4 Millionen, knappe 3 Millionen. Nächstes Bild bitte. Knappe 3 Millionen sind vertrieben aus christlichen Dörfern. Open Doors hat dort Partner und diese Partner filmen auch immer wieder, was dann auch auf der Open Doors Webseite aufbereitet wird, damit man es nehmen kann. Geht es auf die Seite, wenn euch das mehr interessiert und schaut euch das an, mich hat das sehr bewegt. Christliche Dörfer sind zerstört, Väter laufen mit ihren Kindern, im Hintergrund geht die Kirche in Flammen auf. Der Militärzwang ist dort ein Fakt, das auch viele junge Menschen dann zum Fliehen antreibt und ebenso wieder die Konvertiten, die die Mehrfachverfolgung erleben. Nächste Seite bitte, das letzte Land ist der Iran. Da möchte ich auf ein aktuelles Zeugnis, das wir in den letzten Tagen erreicht haben, das uns erreicht hat, eingehen. Ein paar Daten zuerst. Die Hauptstadt Teheran, wir haben Freunde und Geschwister auch im Spital, die aus dieser Stadt kommen. Wir haben da ein bisschen einen persönlichen Bezug. Was im Iran seit Monaten zu beobachten ist, ist eine Erweckung im Untergrund, berichten uns unsere Partner. Das ist ein unglaublicher Segen. Man schätzt die Gläubigen auf 800.000. Aber man hört auch Berichte von Pastoren, dass Hauskreise entstehen, dass Untergrundgemeinden entstehen, die natürlich höchst unter Druck sind, nicht aufzufliegen, aber es wächst. Nächstes Bild bitte. Das ist die Mina, eine Glaubensschwester, die eine Untergrundkirche viele Jahre geleitet hat, viele Menschen, auch Muslime, durch sie zum Glauben gekommen sind. Die Mina ist da sehr gezeichnet. Es gibt andere Bilder von ihr in der Gefangenenliste. Die jährlich wir ausgeben, ist ihr Bericht immer wieder ein Teil gewesen. Da schaut sie auch noch anders aus. Seit 2020 hat sie eine Tyrannei erlebt, der Sondergleichen, wird da alles beschrieben, gehe ich jetzt nicht näher ein, musste eine Haftstrafe dann also absitzen, 6 Jahre sind ja aufgebürdet worden, weil sie Leiterin einer Untergrundkirche war, Menschen zum Glauben geführt hat, teilweise mit verbundenen Augen und so weiter, man kann das alles nachlesen. Sie wurde vor der Inhaftierung angefahren, hat dann einen Multibruch am Bein gehabt, der nicht versorgt worden ist, kann seither auch nicht mehr gehen, da sieht man eine Gehbank. Hat dann 2 Jahre die Haft abgesessen und durch eine Petition und massiven Druck und ein gutes Zusammenhalten von ihrer Familie hat es jetzt bewerkstelligt, dass es eine Freilassung gegeben hat am 5. November. das ist für uns was ganz, was Bewegendes, was Großartiges, dass wir das erleben dürfen. Das ist die Mina, genau. Ich darf übergeben.
Wir haben ja auch, wie die Bernie schon erwähnt hat, in der Bibel Berichte von Verfolgung. Und wir wollen jetzt einen so einen Bericht ein bisschen anschauen in Apostelgeschichte 4. Ich erkläre kurz die Situation. Ganz am Anfang, gleich nach Pfingsten, ist eigentlich das erste große Wunder, was dann nach dem Pfingstwunder passiert, ist, dass der Petrus und der Johannes diesen Gelähmten heilen, der auf der Pforte des Tempels sitzt, ja, der sie anschaut und sie sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir, steh auf und geh. Und das, der ist aber so geboren gewesen und das hat so einen Aufruhr gemacht, dass sie dann verhaftet worden sind und vor den Hohen Rat gestellt worden sind und die haben sie dann befragt. Und damals unser Schwerpunkt von unserer Predigt war, in welchem Namen habt ihr das getan? Und sie haben ihm klar gesagt, im Namen Jesu. Gell? Aber wir schauen jetzt den Text an, der direkt danach kommt, wie sie dann verwarnt werden und freigelassen werden. Sie sagen dann auch im Vers 20, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Gell? Und im nächsten Kapitel dann auch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Im Vers kennen auch viele. Ja. Sie sind das erste Mal jetzt nur streng verwarnt worden noch. Sie sollen nie wieder irgendwas von Jesus sagen und sind dann entlassen worden. Und davon geht jetzt unser Text an. Ja. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Die waren also versammelt, die haben für sie gebetet dort. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie her. Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, jetzt zitieren sie am Psalm, warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt. Die Machthaber haben sich verbündigt gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und dann beten sie weiter, tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genau so gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel, haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Streck deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Ich möchte drei kurze Gedanken dazu weitergeben, was wir da an dem Text sehen. Das Erste, was wir sehen, ist, sie identifizieren sich voll mit Jesus. Ja. Sie sehen die Verfolgung, die sie jetzt erleben. Sehen sie, das ist nicht, weil wir was falsch gemacht haben oder weil wir uns übernommen haben oder weil wir die falschen Leute beleidigt haben. Sie sehen, wir werden verfolgt, so wie Jesus verfolgt wurde, weil wir Jesus nachfolgen. Das heißt, sie erkennen die Quelle ihrer Verfolgung, dass sie Jesus ist. Ja? Und auch Jesus identifiziert sich mit ihnen. Aber das Interessante ist, weil sie das so klar sehen, dass sie, so wie Jesus verfolgt worden sind, haben sie nicht Angst. Es gibt da keinen Zorn da. Wir lesen überhaupt nichts davon. Sie machen auch keine Vorwürfe. Hättest du besser aufgepasst? Oder warum haben wir nur solche Vorgesetzte, die uns jetzt verfolgen für was Gutes, was sie tun? Nein, es führt sie in den Lobpreis. Sie werden verfolgt und jetzt loben sie Gott dafür. Unglaubliche Sache. Auch Paulus später in den Briefen sagt dann, wir werden verfolgt um des Glaubens willen. Er beschreibt das von sich, was er alles erlitten hat, weil er Jesus nachfolgt. Ja? Und das soll uns ein Grund zur Freude sein, schreibt der Paulus. Ja. Ihr braucht nur in der Wortkonkordanz, geht es auf bibelserver.de und dann sucht es nach dem Wort verfolgt oder nach dem Wort leiden im Neuen Testament. Und ihr werdet 20, 30 Verse finden, wo Paulus genau das erklärt. Ja. Sie verstehen, die Verfolgung ist nicht ein Versehen, ist nicht, dass Gott nicht gut genug aufgepasst hat auf sie. Es stellt ihr Fragen, Vertrauen in Gott überhaupt nicht in Frage, sondern sie verstehen, das ist auch ein Teil von Gottes Plan. Und das ist der zweite Gedanke, den ich da habe. Wenn du mal zurückschaust auf die dritte Textfolie, darf ich die bitten? Genau. Da sagen sie, die Verfolger haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Das sagen sie zu Gott. Das heißt, die Gläubigen erkennen, dass die Verfolgung ein Teil von Gottes Plan ist. Das schmeckt uns vielleicht jetzt gar nicht. Aber denkt einmal, Satan hat Jesus ans Kreuz gebracht und hat damit Gottes Heilsplan erfüllt. Der hat sich gefreut, dass der Judas Jesus verraten will, dass die Soldaten kommen. Der hat dort, wie er nur kann, das betrieben, weil er Jesus weghaben wollte. Und dadurch hat er trotzdem Gottes Plan erfüllt. Das ist kein Versehen Gottes. Aber es ist für uns schwer zu annehmen. Wir wünschen uns ja Bewahrung und Schutz. Ja, wir beten oft, Herr, bewahr uns, Herr, schütz uns. Der Paulus macht klar, Leid und Verfolgung gehört zur Nachfolge. Es ist nicht wahr, dass wenn du zu Jesus kommst, alles gut ist und passt. Wir haben kein Wohlstandsevangelium. Es wird oft dort und da wird gesagt, wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du gesund, dann wirst du glücklich, dann wirst du reich und schön und was weiß ich noch alles. Das steht nicht so im Neuen Testament. Man muss sich eher die Frage stellen, warum leiden wir so wenig? Aber die Christen da sind nicht verzweifelt, sondern dieses Leid bringt sie näher zu Gott. Und worum, das ist jetzt der dritte Gedanke, worum bitten sie Gott? Sie bitten darum, dass sie ein starkes Zeugnis sind. Im Vers 29 steht eben, drum, Herr, mach das Zeichen und Wunder geschehen und dass wir dein Wort wirklich predigen können. Sie bitten nicht um Bewahrung. Ja? Weil jetzt sind sie ja nur verwarnt worden, aber das nächste Mal, wissen wir, werden sie ausgepeitscht und dann erst heimgeschickt. Und wie sie das nächste Mal erwischen, dann kommen sie ins Gefängnis. Gell? Also das eskaliert. Aber ihr Gebet ist überhaupt nicht vor dem bewahrt zu werden, sondern sie bitten, sie sagen auch nicht, ja, Herr, wenn schon Wunder nachher nicht so auffällig, dass es jeder sieht, sondern was sagen sie? Sie sagen genau das Gegenteil. Sie sagen, Herr, lass große Wunder geschehen. Warum? Gerade wegen dem Wunder sind sie jetzt eingesperrt worden. Und trotzdem sagen sie jetzt, Herr, noch mehr Wunder sollen passieren. Sie wollen sich nicht verstecken. Sie wollen nicht davonlaufen. Sie sind so ermutigt, dass sie darum beten, dass sie ein starkes Zeugnis sind. Und das hören wir auch immer wieder, ich habe auch mit der Bernie gesprochen und auch bei Open Doors ein bisschen nachgeschaut, das hören wir von den Christen dort auch, die verfolgt werden. Wenn die gefragt werden, wofür sollen wir beten, dann gibt es zwei Sachen. Das eine ist, wir wollen spüren, dass wir nicht allein sind. Und das andere ist, wir wollen, dass ihr betet, dass wir aushalten, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir durchhalten. Sie bitten ein Gebet um Treue, um Aushalten, Ermutigung, um ein starkes Zeugnis. Wir sehen auch, dass die Apostelgeschichte kein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch ist. Also alles, was da steht, ist hundertprozentig wahr. Aber es ist nicht alles eine Vorlage für uns. Zum Beispiel, dass jetzt dann nach dem Gebet die Erde bebt. Gell? Also das ist wirklich so passiert. Aber das heißt nicht, dass wir nur dann richtig und mächtig beten, wenn danach die Erde bebt. Aber sonst waren schon viele Häuser eingestürzt auf der ganzen Welt. Es ist so berichtet und es war so. Aber dass es Verfolgung gibt, das steht auch in den Lehrbriefen. Ja? Und wie wir darauf reagieren sollen und können, das können wir beim Paulus nachlesen. Ganz klar. Und hier in der Sache bestätigt der Heilige Geist eben durch ein starkes, sichtbares Zeichen. Ja, ihr seht es richtig. Seid ermutigt. gebt's nicht auf. Und das hat sie ins Gebet gebracht. Und das ist etwas, was wir jetzt dann nach dem nächsten Lied machen können und wollen, dass wir in eine Gebetszeit gehen. Habe ich es richtig, dass jetzt ein Lied kommt schon, gell?